Wirkstoff Worte. Der Podcast über Präsenz, Haltung und die Kunst klarer Worte. Ich bin Thorsten Slegers. Willkommen zu meiner allerersten Folge von Wirkstoff Worte. Ja, mein heutiger Gast ist Mentalkünstler. Er ist erfolgreicher Speaker. Er macht eigene Shows und Körpersprache-Experte. Und uns beide verbindet wirklich eine lange Geschichte. Vor rund 20 Jahren war ich als RTL-Reporter in München und wollte ein Experiment machen zum Thema, geht das, dass jemand meine Gedanken liest? Und wenn ich heute auf diese Zeit zurückblicke, dann muss ich sagen, ja. Und ich frage mich, wie heute, wie geht das oder wie ging das überhaupt? Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir über die ganzen Jahre immer in Kontakt bleiben. Es hat sich eine schöne Freundschaft entwickelt. Thorsten Havener, ganz herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dein erster Gast zu sein. Das ist ja auch schon eine Ehre. Also vielen Dank.
Ja, als ich über das Thema Kommunikation und Sprache nachgedacht habe, Thorsten, musste ich natürlich an dich direkt denken, denn man sieht ja auch auf deinem Instagram-Account, beschäftigst du dich ja auch damit, wie Worte, wie Sprache wirkt, was die Psychologie dahinter ist. Und ich kann mich noch erinnern, als wir uns damals in München kennengelernt haben, vor über 20 Jahren, da hast du mir mal erzählt, dass du früher ja als Simultanübersetzer gearbeitet hast und als du da in deiner Box gesessen hast, im Grunde im Vorfeld schon wusstest, was der Mensch da vorne auf der Bühne gleich sagen wird. Das heißt, du warst mit der Übersetzung eigentlich schon dem voraus, was da vorne gleich als Sprache rauskommt. Das fand ich schon faszinierend.
Ja.
Was sagt uns das über die Macht der Sprache?
Na, also da geht es ja in dem einen Fall weniger um die Macht der Sprache. Da ging es ja mehr um die Macht dessen, was wir ausdrücken, bevor wir sprechen. Aber die Macht der Sprache, die ist natürlich genauso stark. Denn Mark Twain hat mal so schön gesagt, der Unterschied zwischen dem richtigen Wort und dem fast richtigen, der ist genauso groß wie der zwischen einem Glühwürmchen und einem Kugelblitz. Und das ist eine Tatsache, der sind wir uns alle, glaube ich, oft nicht bewusst, wenn wir sprechen, vor allen Dingen, wenn wir im Affekt sprechen, wenn wir uns aufregen, dass eben Worte alles auslösen können durch die Bilder, die sie in anderen auslösen. Das heißt, mit Worten können wir jemanden genauso stark verletzen wie mit Taten. Und ich glaube, oder auch andersrum, also das war jetzt ein schlechtes Beispiel, gibt ja auch ein gutes Beispiel, wir können auch aufbauen mit Wort, wir können Gutes tun. Und ich glaube, darüber machen wir uns manchmal zu wenig Gedanken, wenn wir miteinander reden.
Ja. Definitiv. Also das ist natürlich ein toller Vergleich mit dem Glühwürmchen. Stimmt, ich erinnere mich. Jetzt als Mentalkünstler arbeitest du ja ganz viel mit Wahrnehmung. Mhm. Und das finde ich auch immer so spannend. Also ich merke das zum Beispiel, um mal so ein ganz banales Beispiel auch aus dem Alltag zu nehmen. Das Handy ist ja allgegenwärtig. Und wenn ich beispielsweise jemanden treffe, ob das nun ein Freund ist, ein Kollege, und ich merke im Gespräch, der daddelt die ganze Zeit am Handy rum und eigentlich, der sagt mal, ja, sehe ich auch so. Und dann höre ich einfach auf zu sprechen, weil ich finde sowas total respektlos. Und dann dauert es aber noch ein paar Sekunden, bis derjenige überhaupt schnallt, Thorsten hat das Gespräch abgebrochen. Ja. Und dann rattert es da im Kopf und dann wird sowas ja erst bewusst. Ne? Also du arbeitest viel mit der Wahrnehmung. Was würdest du sagen, wie stark beeinflussen denn Worte das, was wir überhaupt so in unserem Alltag wahrnehmen?
Sehr, sehr stark. Ich habe das ja nach meinem Studium recherchiert für einige Bücher, die ich geschrieben habe. Und eine der eindrucksvollsten Studien war von der Uni in Utrecht. Da hat man zwei Versuchsgruppen gebildet und beide haben einen Text zu lesen bekommen. Und das eine war ein Text, in dem das Wort Schildkröte vorkam öfter. Und in dem anderen Text, da ging es um einen Geparden. Und danach hat man diesen Gruppen ein Bild gezeigt von einem Mann, der gerade geht. Und die sollten das Schritttempo auf diesem Foto einschätzen. Und du ahnst es schon, die Gruppe, die den Text über den Geparden gelesen hat, die hat gedacht, der Mann geht schneller als die Gruppe, die den Text über die Schildkröte gelesen hat. Und ganz wichtig, die Wörter langsam oder schnell kamen in dem Text überhaupt nicht vor. Der war praktisch deckungsgleich, man hat nur Schildkröte gegen Gepard ausgetauscht. Und da sieht man einmal, dass Worte in uns halt nicht nur Symbole sind, sondern dass diese Symbole, die wir ja benutzen, um miteinander zu sprechen, dass die was auslösen. Und offensichtlich, wenn ich mich gedanklich mit einem Geparden beschäftige, dann bin ich danach ganz anders drauf, als wenn ich mich gedanklich mit einer Schildkröte beschäftige. Und das hat man ja in vielen anderen Studien, in anderen Bereichen gestützt, diese These. Man nennt das Priming im Englischen, Prime, also Primen im Deutschen. Und das heißt, das, womit wir uns befassen, Und auch die Worte, die darin vorkommen, die Texte, die wir lesen, wie wir miteinander sprechen, das macht was mit unserem Unterbewusstsein, mit unserem Fokus. Wir verändern uns buchstäblich. Und das finde ich schon unglaublich faszinierend.
Definitiv. Ich finde ja immer ganz schön, wenn man mal so gezielte Alltagssituationen rausnimmt und also die Sprache und die Kommunikation, ich bin auch Germanist, damals studiert, bevor ich zu den Medien gegangen bin, und das hat mich schon ganz früh fasziniert, diese Sprache und auch die Wirkung von Worten. Und das ist ganz lustig. Ich habe letztens noch, musste ich schmunzeln, als ich so Kollegen zugehört habe bei einer Diskussion, da hatte irgendeiner was verbockt und dann sagte der andere, ach, ist doch nicht so schlimm.
Ja.
Und dann, das ist so der Crash-Satz, finde ich, in der Kommunikation. Wa? Ja. Da hast du genau gesehen, du musst gar nicht mehr hören, du hast gesehen, wie in dem Moment die Stimmung zwischen den beiden im Gespräch total gekippt ist. Was sagst du zu diesem bösen Satz, ist doch nicht schlimm?
Na, das ist, wenn man ihn, also der ist ja nicht böse gemeint, ja, aber wie so oft, das Gegenteil von gut gemacht ist gut gemeint. Der Satz ist ja gut gemeint, aber er macht halt was ganz anderes als das, der ihn ausspricht, als der eigentlich will. Ich habe mir das komplett abgewöhnt. Ich weiß noch, bei mir kam mal, eins meiner Kinder kam nach Hause, als die noch zur Schule gegangen sind, und hat in einer Schulaufgabe eine 3 geschrieben. Und habe ich auch nur gesagt, eine 3 ist doch gut, ist doch nicht so schlimm. Und da habe ich aber gemerkt, wie das mein Kind fast schon verletzt hat. Weil im Nachhinein war mir klar, ey, die hat da total lange gearbeitet für. Die war wirklich fit in dem Thema. Die kannte sich richtig gut aus. Eine 3 war für die eine Ohrfeige. Die hätte mindestens eine gute 2 verdient und sich auch gewünscht. Und da war dieser Satz einfach völlig falsch. Und dieser Satz ist doch nicht so schlimm. Der ist ja fast schon herablassend. Oder nicht fast, der ist herablassend. Denn das bedeutet, wenn ich das sage, ich weiß, wie die Welt funktioniert, ich weiß, was richtig ist und was falsch ist, und du weißt es nicht. Und ich lasse dich jetzt mal an meinem reichen Erfahrungsschatz, lasse ich dich teilhaben. Und mal ganz ehrlich, das mag doch keiner. Keiner will in irgendeiner Form zurechtgewiesen werden. Und deshalb ist dieser Satz, ist doch nicht so schlimm, der ist zwar meistens gut gemeint, aber er macht das Gegenteil dessen, was er eigentlich tun sollte.
Es gibt ja so einige Formulierungen, ne, die unbewusst Emotionen in uns erzeugen, das kann ja Druck sein, ja. Mhm. Wenn jemand sagt, jetzt mach mal hinne, dann hat man Druck, ja. Das kann ja auch eine Abwehr sein oder eben auch wirklich für Widerstand sorgen. Und das sind ja auch so Situationen, die eigentlich gut gemeint sind, aber ich glaube, wo ganz vielen Menschen nicht bewusst ist, was richten sie eigentlich damit an, oder?
Ja, ganz sicher. Ein weiterer Lieblingssatz von mir ist, jetzt beruhig dich doch mal.
Oh.
Oder bleib doch mal ruhig. Also in der ganzen Menschheitsgeschichte hat sich, glaube ich, noch nicht ein einziges Mal jemand beruhigt, nachdem in einem hitzigen Gespräch der andere zu dieser Person gesagt hat, jetzt beruhig dich doch mal. Wir müssen da einfach aufpassen. Wir meinen das ja meistens gar nicht böse. Also ich kann mich gut erinnern, ich habe mich mal geärgert und da kam jemand, den ich gut kenne, und hat gesagt, komm, jetzt bleib ruhig, und ich hätte dem ins Gesicht springen können in dem Moment. Viel sinnvoller, also was diese Sätze machen, vielleicht mal, warum das für uns so blöd ist, wenn wir das hören. Die brechen die Verbindung sofort ab. Wir wollen eigentlich gehört werden, wir wollen gesehen werden, wir wollen, dass der andere uns in dem Moment versteht. Also wenn wir uns ärgern, dann ist das ja Stress. Wenn wir traurig sind, dann ist das ja eine unangenehme Emotion. Und da wollen wir eigentlich einen Zuspruch der anderen Person. Und das muss nicht sein, dass der andere sagt, ich verstehe dich komplett, oder ja, du hast recht, aber zumindest mal, dass der sich auf uns einschwingt, dass der in der Suggestion, sagt man, dass der einen Rapport herstellt, also eine emotionale Verbindung. Und der richtige Satz zu meiner Tochter zum Beispiel, als sie gekommen ist und enttäuscht war, wäre gewesen, ah, da hast du wahrscheinlich mit was Besserem gerechnet und du hast auch tatsächlich für eine bessere Note gelernt. Ja? Oder aber der Satz von demjenigen, der zu mir gesagt hat, jetzt beruhig dich doch mal, wäre gut gewesen, wenn derjenige zunächst einmal gesagt hätte, boah, ey, du bist ja gerade echt emotional. Vielleicht sogar, wenn er es verstehen kann, ich verstehe, dass du da jetzt dich darüber ärgerst. Und dann kann man ja anfangen mit was anderem und zu sagen, du, aber schau mal, wenn du es jetzt so machst, wird es vielleicht besser. Oder aber, wenn du dich jetzt ärgerst, dann machst du vielleicht noch irgendwas, das dir im Nachhinein noch leid tun wird. Das sind ja die Sätze, die wir dann eigentlich hören wollen. Eigentlich wollen wir hören, ey, ich verstehe dich. Eigentlich kann ich verstehen, warum du gerade so bist, wie du drauf bist. Und das stellt ganz schnell eine Verbindung her.
Wir haben mal während der Corona-Pandemie auch gesprochen in einem Interview, wo es eben auch darum geht, dass die Menschen vieles einfach immer nur als schlecht sehen und Szenarien heraufbeschwören, die eigentlich sehr unwahrscheinlich sind. Da hast du mal gesagt, dass ich glaube, über 90% der Dinge, die sich so in unserem Kopf abspielen, eigentlich nie eintreten. Du arbeitest ja auch viel mit Suggestion. Mhm. Wie sehr steuern denn da Worte unsere inneren Bilder und damit unser Verhalten? Das können ja eben auch Worte sein, die von unseren Mitmenschen kommen, die beispielsweise alle schwarz meinen oder immer nur schlecht denken. Was passiert da bei uns?
Naja, es gibt ja diesen Grundsatz, deine Energie folgt deiner Aufmerksamkeit. Das heißt, unser Fokus, das, womit wir uns beschäftigen, ist das Einzige, was wir wirklich unter Kontrolle haben in unseren Gedanken. Das ist uns oft gar nicht so klar. Welche Gedanken in uns aufkommen, können wir gar nicht steuern. Also wenn ich zum Beispiel zu dir sage, denk nicht an einen blauen Elefanten, dann hast du dieses Bild im Kopf und du kannst gar nichts dagegen tun. Worin wir aber wirklich frei sind, ist der Fokus. Also wir können, wenn ein Gedanke aufkommt, der uns in dem Moment nicht gefällt, können wir sagen, ach, da ist er gerade, dieser Gedanke, aber ich beschäftige mich jetzt hiermit. Ich entscheide für mich, mich jetzt mit dieser Sache mehr zu beschäftigen und nicht diesen Gedanken wegdrücken wollen, sondern einfach sagen, okay, der ist jetzt da, vollkommen in Ordnung. Aber ich ziehe es vor, mich jetzt mit dieser Sache zu beschäftigen. Das kann man üben, das muss man auch üben. Und jetzt aber zu deiner Frage zurück. Diese, man nennt das ja Konnotation. Also Konnotation ist etwas, das bei einem Wort mitschwingt. Es ist zum Beispiel ein Riesenunterschied, ob ich zu dir sage, das ist meine Frau, oder ob ich zu dir sage, das ist meine bessere Hälfte, oder ob ich zu dir sage, das ist meine geliebte Frau oder meine Angebetete, oder ob ich zu dir sage, das ist mein Weib. Oder meine Alte, ja. Das sind ja ganz fürchterliche Wörter, die ich da jetzt am Schluss genannt habe. Aber es beschreibt letzten Endes ja dasselbe. Es schwingt aber was anderes mit, das merkst du ja sofort, ja. Und diese Konnotation, die macht in uns ein Bild auf, einen Rahmen, einen Bedeutungsrahmen. Also wenn ich zum Beispiel ich würde es nie sagen, wenn jemand anders zu dir sagt, da hinten kommt meine Alte, dann hättest du einen ganz anderen Deutungsrahmen. Du wüsstest direkt, wie der seine Frau sieht, als wenn der sagt, da hinten kommt meine Frau und dabei vielleicht noch so einen glücklichen Tonfall hat. Man nennt das Framing. Das wird übrigens in den Medien, wird das ganz stark genutzt. Und auch da gab es echt spannende Untersuchungen. An der Uni Stanford hat man, das ist schon ein bisschen her, 2011, hat man Testpersonen einen Text zu lesen gegeben. Und der Text war deckungsgleich. Der einzige Unterschied war die allererste Zeile, der erste Satz. Der erste Satz war bei einer Testgruppe, das Verbrechen ist eine Bestie, die die Stadt Edison heimsucht. Und bei der anderen Testgruppe hat man gesagt, das Verbrechen ist ein Virus, das die Stadt Edison heimsucht. Das war der einzige Unterschied in diesem Text. Das war so knapp eine DIN A4-Seite, wenn ich mich recht erinnere. Und danach ging es um das Verbrechen in dieser Stadt Edison. Und danach wurden die Leute gefragt, ja, was sollte man denn tun, um das Verbrechen einzudämmen? Und die Leute, die diesen Text bekommen haben, in dem stand, es ist eine Bestie, die haben zu 71% gesagt, die Kriminellen müssen härter bestraft werden, die brauchen höhere Gefängnisstrafen, man darf nicht so mild mit denen umgehen, die Polizei muss da ganz hart durchgreifen. Und diejenigen, die den Text bekommen haben, in denen stand, das Verbrechen ist ein Virus, da haben nur 54% gesagt, das Verbrechen müsste härter bestraft werden, und 46% haben gesagt, na, wir müssen Gründe finden, warum ist denn die Kriminalität so hoch? Und wir müssen die Bildung erhöhen und wir müssen gegen die Armut etwas tun. Und das haben bei der anderen Gruppe übrigens nur 29% gesagt. Das heißt, dieses eine Wort, das eine ist eine Bestie, gegen die musst du kämpfen, eine Bestie ist was Böses, da haben wir wieder die Konnotation, ja, wie bei Weib oder Frau. Und bei dem Virus, das müssen wir heilen, da müssen wir etwas tun, da müssen wir etwas tun, dass dieses Virus verschwindet, dass wir alle wieder gesund werden. Und vielleicht noch ganz kurz, bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede, ich hoffe, damit ist klar geworden, was eine Konnotation ist. Und bevor du jetzt lauter böse E-Mails bekommst, was du dafür einen Gast eingeladen hast, wie du über Frauen redet, natürlich können Frauen auch sagen, da hinten kommt mein Mann oder da kommt mein Alter. Ja. Nur um das auch das nochmal abzurunden, ja.
Ja, aber das ist ja auch ein guter Hinweis, ne? Denn es ist ja auch, das erlebe ich auch immer wieder, ne? Man als Reporter, als Moderator, man sagt halt was, es ist irgendwie nett, es ist ein bisschen lustig gemeint und dann gibt's direkt irgendwie über Social Media dann Kommentare oder Nachrichten. Thorsten, wie kannst du sowas sagen? Es war ja gar nicht so gemeint. Aber das zeigt schon auf der einen Seite, dass viele Wörter auf die Goldwaage gelegt werden inzwischen, ne? Und dass Leute auch wirklich dann ja, direkt raushauen, was sie dazu denken.
Ja.
Es zeigt aber auch, was Worte oder ja, Sprache für eine Macht, für eine Wirkung haben kann. Was ich ganz spannend finde, Thorsten, du bist ja auch unterwegs, du hast ja auch Shows, du bist auf der Bühne und ja, verzauberst im wahrsten Sinne des Wortes dein Publikum. Und bei der letzten Show in Mönchengladbach, wo ich da war und mal persönlich gucken konnte, da saßen wir da, meine Frau war dabei, mein Sohn saß dabei, ich habe die Leute um mich rum auch beobachtet, da war die Kinnlade unten. Jeder hat sich gefragt, wie macht der Thorsten Havener das bloß auf der Bühne? Und das war ganz spannend, weil man kann ja sagen, in deinen Shows, da liest du Menschen und gleichzeitig führst du sie auch so ein bisschen durch Sprache. Mhm. Und da würde mich jetzt mal interessieren, wie setzen wir im Alltag solche sprachlichen Lenkungen ein? Und da denke ich jetzt besonders auch an viele Unternehmerinnen, Unternehmer, Führungskräfte. Wie nutzen die das oder nutzen die das vielleicht viel zu wenig?
Also Menschen führen ist ja ein Riesenthema und genau darüber gebe ich ja ganz viele Seminare in Unternehmen, wie Führung funktioniert. Und es ist natürlich ein Riesenunterschied zwischen Manipulation und Führung. Ja, bei Manipulation, da hast du direkt dieses Element der Täuschung, das Element, du hast einen Vorteil, du übervorteilst dich, jemand anders hat einen Nachteil. Das ist aber nicht unbedingt dasselbe wie Beeinflussung. Ich habe mich da sehr intensiv mit befasst und die Studienlage sagt, jede Kommunikation ist eine Form der Beeinflussung. Wir wollen andere anstecken mit unserer Begeisterung, wir wollen andere auf ein Problem aufmerksam machen, wir wollen andere überzeugen. Aber das ist keine Manipulation. Manipulation dagegen ist bewusste Beeinflussung. Das heißt, ich überlege mir vorher genau, wo will ich hin und wo habe ich ein Ziel und täusche eventuell sogar, um mein Ziel zu erreichen und das Ziel des anderen ist mir dabei egal. Und eine gute Führungskraft, die wird natürlich überzeugen und die wird führen, aber die wird nicht manipulieren. Und bewusst setzen wir das meistens gar nicht ein. Denn im Alltag, da reden wir halt miteinander und die meisten Menschen machen sich halt wenig Gedanken darüber, welche Macht ein Wort haben kann, weil die einfach mit anderen Dingen beschäftigt sind. Die haben andere Berufe, die haben andere Sachen, wo sie sich auskennen. Eine Führungskraft, die hat das vielleicht eher in der Natur, hat das im Blut, dass die sehr überzeugend ist. Ich bin aber auch gar kein großer Freund davon, solche Muster anderen Menschen beizubringen oder solche Strategien, weil meine Überzeugung ist, der Überzeugte überzeugt am besten. Wenn du wirklich überzeugt bist, dann wirst du mit deiner Überzeugung andere Leute anstecken. Du wirst die Leute anziehen, die ähnliche Überzeugungen haben und ihr werdet dann gemeinsam daran arbeiten. Davon wiederum, um bei dem Wort zu bleiben, bin ich überzeugt.
Ja, sehr interessant. Ich erinnere mich noch, als ich damals angefangen habe, beim Radio zu moderieren, war so das erste Learning, als mein Chef mir damals sagte, es macht einen eklatanten Unterschied, wenn du zum Beispiel ganz bierernst sagst, guten Tag, meine Damen und Herren, oder ob du dabei lächelst und sagst, klar, guten Tag, meine Damen und Herren, da kommt ganz viel rüber. Also da merkt man ja auch schon, Stimme, Betonung, Körpersprache spielt extrem mit, Körpersprache natürlich, gerade jetzt sage ich mal, beim Fernsehen natürlich auch. Aber was würdest du denn sagen, was ist wirkungsvoller, das, was wir sagen oder das, wie wir es sagen?
Na, auch da gibt's ja Untersuchungen. Die berühmteste ist ja gemacht worden in den 80ern von einem Professor, der heißt Mehrabian. Und nach dieser Studie kam heraus, angeblich, dass 93% unserer Körpersprache und Betonung in einem Dialog mitschwingen, in einer Aussage und nur 7% das Gesagte. Das ist aber falsch. Das hat auch Mehrabian selbst danach gesagt. Das gilt für digitale Aussagen, also ja oder nein. Man hat das untersucht mit einem Satz wie, möchtest du einen Kaffee? Und da kannst du natürlich sagen, möchtest du einen Kaffee? Oder magst du noch einen Kaffee? 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 Und dann merkst du, das sind alles, ist derselbe Inhalt, aber jedes Mal schwingt was ganz anderes mit. Wir haben wieder das Framing, die Konnotation. Und da funktioniert das. Oder auch mit einem Ja oder Nein. Ja, 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 ja. Da merkst du, das ist jedes Mal ein Ja, aber es ist eine andere Emotion dahinter. Aber in Wirklichkeit ist die Welt halt einfach komplexer. Es ist nicht nur Ja oder Nein oder Schwarz oder Weiß oder Gut oder Böse. Es ist viel mehr. Und Mehrabian selbst sagt, na, er würde schätzen inzwischen, dass es ungefähr 50-50 ist. Das heißt, die Betonung und die Körpersprache übrigens auch im Radio. Ich mache zum Beispiel Interviews viel lieber im Stehen als im Sitzen, weil ich dann anders spreche und anders agiere und glaube auch, die Leute hören das. Also selbst die Körpersprache hören wir, wenn wir den anderen nicht sehen, hören wir heraus, wie der sich wohl hält, ob der angespannt ist, ob der locker ist, ob der lächelt oder nicht. Und Das sind schon sehr wichtige Signale. Der Sprachwissenschaftler nennt das paraverbale Signale. Also alles, was nicht der reine Text ist, sondern die Betonung und die Körpersprache dazu. Und ich würde das jetzt nicht an Prozentpunkten festmachen wollen, weil ich glaube, da sind die Übergänge fließend. Geschätzt wären es bei mir bei ungefähr 50-50. Also wenn ich dich nach allen Regeln der Kunst beleidige und dich wirklich verletzen möchte, dann hilft es auch nichts, wenn ich dabei lächle oder locker bin. Der Pfeil ist abgeschossen und umgekehrt genauso. Wenn ich was total Positives sage, aber meine Körpersprache ist dabei total steinern und eisern, dann wird die gute Nachricht wahrscheinlich gar nicht so als gute Nachricht aufgefasst. Da braucht man ein bisschen länger, bis man checkt. Boah, das ist ja eigentlich super, was der da sagt.
Ich finde es ja ganz spannend, was du gerade gesagt hast mit dem Stehen beim Radio, beim Interview oder beim Moderieren. Das geht mir tatsächlich auch so, weil ich finde, in dem Moment, wo man redet oder wo man im Stehen redet, steht man gerade, man atmet ja auch viel besser und ich finde, ja, das ist ja auch eine Haltung, die man dann annimmt. Ne? Und ich finde gerade auch, wenn man zum ersten Mal auf Menschen trifft, die man vielleicht nicht so gut kennt, macht das nochmal einen Unterschied. Für unsere Hörerinnen und Hörer können wir sagen, wir beide sitzen heute, weil wir uns schon so lange kennen. Yeah. Da müssen wir nicht Steh- und Haltung zeigen im Podcast-Interview. Aber das ist schon spannend.
Ja.
Von daher mal so die ganz persönliche Frage an dich, Thorsten, weil du dich seit Ewigkeiten ja damit beschäftigst. Gibt es Worte oder Formulierungen, die du persönlich komplett aus deinem Sprachgebrauch gestrichen hast?
Direkt fällt mir das Wort ein, vielleicht und eigentlich. Ich habe es in diesem Podcast sogar schon gesagt, eigentlich und auch vielleicht. Ich versuche jedoch, die Worte im richtigen Moment zu vermeiden. Also eigentlich sagt an sich, es ist anders als das, was ich sage. Stell dir mal vor, du sagst, ey, wir kennen uns schon so lange, das ist toll. Und dann sage ich, ja, eigentlich schon.
Oh, danke.
Ja, das wäre eine Ohrfeige. Und das machen wir uns oft nicht bewusst, dass solche Füllworte oder auch Weichmacher wie vielleicht, ja, wir könnten uns mal wieder treffen. Ja, vielleicht könnten wir uns mal wieder treffen. Was sagt das? Das sagt gar nichts. Ich lege mich nicht fest. Menschen, mit denen wir uns gerne umgeben, die diese Ausstrahlung haben, ey, auf den kann ich mich verlassen. Da ist auch ein Gentleman Agreement, ein Handschlag, der gilt noch. Die haben diese Ausstrahlung, diese Wirkung, weil sie diese Worte nicht benutzen. Im richtigen Moment kann man es natürlich nutzen. Aber meistens ist es gerade vielleicht und eigentlich, das sind Worte, die können wir grundlegend aus unserem Wortschatz streichen.
Mal so ein ganz praktischer Tipp, Thorsten, wenn unsere Hörerinnen und Hörer von Wirkstoff Worte jetzt ab morgen, ja, ich sag mal, bewusster sprechen wollen. Mhm. Was ist so der erste kleine Hebel, wo du aber ganz klar sagst, der hat eine große Wirkung?
Wenn jemand etwas sagt und wir sind der Meinung, das ist anders, dann haben wir, und das ist in den letzten Jahren noch extremer geworden, die Fronten haben sich noch mehr verhärtet, dass wir sagen, das stimmt nicht. Das, was du sagst, ist falsch. Anstatt einfach mal zu sagen, das ist jetzt interessant, was du sagst, wie kommst du denn dazu? Oder aber, lass mich mal kurz verstehen, wie du das meinst. Und das auch ernst gemeint. Also nicht mit der Betonung des Zynismus oder der herablassenden Art. Da macht dann die Betonung die Musik, ja. Und wenn der andere jetzt etwas sagt, mit dem ich wirklich nicht übereinstimme, und ich möchte aber trotzdem einen guten Abend verbringen, oder ich mag die Person einfach und ich weiß, das ist eine Sache und das ist mir offen gestanden noch gar nicht so wichtig, wie derjenige jetzt darüber denkt. Man muss ja nicht über alles direkt eine Grundsatzdiskussion beginnen. Dann kann es ein sehr guter Satz sein, zu sagen, du, einigen wir uns einfach darauf, dass wir in dem Punkt eine andere Meinung haben. Und das auch wirklich nicht mit einer bösen, verbitterten Stimme, sondern wirklich versöhnlich nach dem Motto, es ist mir gleich. Also gleich heißt, ob du diese Meinung hast darüber oder diese, es ist für mich gleich. Ich habe eine andere Meinung, aber das spielt heute Abend jetzt hier, das soll einfach keine Rolle spielen. Und ein anderer Tipp, und das ist praktisch dasselbe, was dahinter steckt. Ich liebe die Serie Downton Abbey. Ja, das ist eine fantastische Serie mit unglaublichen Dialogen. Und wenn du gemerkt hast, in dieser Serie, die haben ein Problem gehabt miteinander oder die hatten einen Konflikt oder es kam etwas von außen, wo sie schnell eine Lösung finden mussten, dann haben die als allererstes gesagt, lass uns erstmal eine Tasse Tee trinken. Sehr britisch. Und haben dann erstmal dieses Ritual durchgeführt und danach haben sie eine Lösung gesucht. Oder aber, wenn sie nicht weitergekommen sind, haben sie oft gesagt, lass uns das nach dem Abendessen besprechen. Lass uns jetzt in Ruhe zu Abend essen und lass uns danach darüber weiterreden. Und das ist insofern eine gute Strategie, weil Paul Watzlawick, einer der größten Kommunikationsforscher der Welt, der hat herausgearbeitet, dass es in jeder Kommunikation zwei Ebenen gibt. Es gibt einmal die Inhaltsebene, das was gesagt wird, und es gibt die Emotionsebene. Welches Gefühl wird damit ausgedrückt? Was schwingt damit? Und die Lösung wird fast nie zuerst auf der Inhaltsebene gefunden. Zuerst müssen wir auf der Emotionsebene eine Berührung haben. Wir müssen bereit sein, miteinander ordentlich zu reden. Dann erst können wir inhaltlich eine Lösung finden. Das sieht man ja gerade bei den vielen Konflikten, die auch politisch so auf uns hereinprasseln, also stürzen kann man sagen. Es ist ja irre, was gerade abgeht. Die Emotionsebene ist das Problem. Inhaltlich sind sich doch die meisten einig, was sie nicht wollen und was sie wollen. Aber die Emotionen sind derart hochgekocht, dass keine Lösung gefunden wird. Und im Großen ist das sehr viel komplizierter und ich möchte mir auch nicht anmaßen, da irgendetwas besser machen zu können. Ich habe davon viel zu wenig Ahnung, was international los ist. Aber in unserer Familie und bei unseren Freunden, da können wir doch mit anfangen. Und wenn wir da nicht kompromissbereit sind und dem anderen direkt um die Ohren hauen, das stimmt nicht, du bist falsch und ich liege richtig, dann werden wir keine Lösung finden. Wenn wir aber sagen, oh, das ist interessant, wie kommst du denn zu dieser Meinung? Oder aber, du, ich bin anderer Meinung, aber lass uns einfach mal übereinkommen, dass wir in diesem einen Punkt anderer Meinung sind und lass uns trotzdem einen schönen Abend verbringen, dann können wir wieder anfangen, miteinander zu reden. Und das ist wahrscheinlich ein wichtiger Schlüssel.
Absolut, da kann man nur hoffen, dass sich diese Erkenntnisse und diese Ratschläge, die es ja auch irgendwo indirekt sind, für die Menschen gut verbreiten. Thorsten, ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir weiterreden. Ich finde das so hochspannend, aber ich sag mal so, wir wollen ja jetzt nicht alles verraten, denn das Schöne ist ja, du bist momentan wieder mit deinem Bühnenprogramm unterwegs, 2026, alles Kopfsache. Ja. Da geht es ja ganz genau darum. Ich weiß, du bist jetzt bald in Mannheim, du bist in Gießen, in München, in Mainz, Düsseldorf, also bei mir ums Eck hier. Was erwartet denn die Leute, die zu dir kommen und bei Alles Kopfsache in diesem Jahr dabei sind?
Also bei Alles Kopfsache ist ein Fragezeichen hinten dran und dieses Fragezeichen ist ein sehr wichtiges Detail, weil ist wirklich alles Kopfsache oder gibt es Dinge, die nicht Kopfsache sind? Was hat's denn mit Mentaltraining auf sich? Wie funktioniert unser Fokus? Wie kann man das Verhalten anderer Menschen, wie kann man das deuten? Wo werden wir gelenkt? Das sind die Themen, die ich da sehr, sehr spannend finde. Und Alles Kopfsache ist auch noch ein Thema, wie können wir unsere Gedanken für uns nutzen? Letzten Endes auch Themen, die wir in dem Podcast hier besprochen haben. Es geht aber weniger darum, dass das ein Seminar ist, dass wir da sehr viel lernen. Es geht eher darum, dass wir inspiriert werden durch das Programm. Das heißt, ich habe aus den letzten 30 Jahren habe ich einfach die besten Nummern habe ich umgeschrieben, neu zusammengestellt und möchte die Leute, die da hinkommen, die möchte ich faszinieren. Ich möchte, dass die Menschen staunen. Ich möchte, dass die Menschen lachen. Ich möchte, dass wir alle miteinander einen guten Abend verbringen. Und zwei der schönsten Rückmeldungen, die ich bekommen habe, war, die erste war, ich weiß gar nicht, ob ich mehr gestaunt oder mehr gelacht habe. Und die zweite war, oh, das hier waren mal 2,5 Stunden einfach nur gute Gedanken. Ich habe einfach 2 Stunden lang alles, was mich sonst in meinem Alltag beschäftigt, habe ich komplett vergessen. Und das hat mich deshalb so gefreut, diese Rückmeldung, weil das genau der Grund ist, warum ich vor über 30 Jahren mich entschieden habe, Mentalist und Gedankenleser zu werden. Weil ich möchte, dass die Menschen einfach mal aus ihrer Welt rausgehoben werden, in meine Welt kurz eintauchen, wo einfach sehr viel Kopfsache ist. Natürlich ist da auch Täuschung und Illusion mit dabei, deshalb das Fragezeichen. Es geht ums Staunen, es geht ums Lachen, es geht darum, dass wir inspiriert und gut gelaunt daraus gehen.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort und das können wir ganz genau so stehen lassen, lieber Thorsten. Es hat mich super gefreut. Es war mir eine Ehre, dass du mein allererster Gast in Wirkstoff Worte warst. Ich glaube, ganz viele werden jetzt mal so in sich gehen und sich auch mal fragen, wie rede ich so oder was gebe ich so von mir im Alltag, werden garantiert beim nächsten Mal eigentlich oder vielleicht an diese Folge denken. Ja, und dann hoffe ich, dass wir uns ganz bald persönlich wiedersehen, entweder bei deiner Show in Düsseldorf oder mal wieder auf ein schönes Bierchen in München oder am Starnberger See, irgendwo, wo schön ist.
Genau so machen wir das. Es war mir eine große Ehre, dein erster Gast zu sein. Also vielen Dank.
Alles Liebe, Thorsten, und viel Glück und ganz viel Spaß bei der Show.
Dankeschön. Ciao.
Tschüss. Wirkstoff Worte. Der Podcast über Präsenz, Haltung und die Kunst klarer Worte. Ich bin Thorsten Slegers.